Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Ein weiteres Kapitel aus dem Lukas-Evangelium steht hier auf dem Programm, und zwar Kapitel 18. So etwas wie eine gemeinsame Überschrift für sämtliche Themen, die hier angesprochen werden, lässt sich kaum finden, denn dazu ist die Vielfalt wieder einmal viel zu groß. Die äußeren Umstände, in der sich Jesus und seine Jünger befinden, sind schon durch einige Kapitel hindurch von einer gewissen Abschiedsstimmung geprägt. Sie sind von Galiläa aus in Richtung Süden aufgebrochen, um in absehbarer Zeit Judäa und dann die judäische Hauptstadt Jerusalem zu erreichen. Jesus selbst steht klar vor Augen, ich zitiere aus Kapitel 9, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Ich frage mich manchmal, wie das wohl gewesen wäre, wenn ich vor rund 2000 Jahren zu den 12 Jüngern Jesu dazugehört hätte. Was hätte ich zum Beispiel auf die Frage geantwortet, sag mal, was für ein Typ Mensch ist dieser Jesus eigentlich? Eine Antwort darauf wäre mir sicher nicht leicht gefallen, denn unter anderem hätte ich erklären müssen, dass er nicht nur Mensch war, sondern zugleich auch Gott. Er war Gott und kam in Menschengestalt in unsere Welt. Und während er sichtbar und greifbar als Mensch auf dieser Welt lebte, blieb er trotzdem die ganze Zeit hindurch auch Gott. Mit dem Verstand lässt sich das nicht begreifen. Letztlich kann man es nur glauben. Doch das macht es nicht einfacher, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie Jesus als Mensch, als Meister seiner Jünger, als Freund und als Wegbegleiter wohl gewesen sein mag. Nur mit wenigen künstlerischen Abbildungen Jesu kann ich etwas anfangen. Meistens wird er mit ernster Miene und weltabgewandtem Blick dargestellt. Mal zart und hager, mal mit zupackenden Händen, aber fast immer so, als ob man ihn niemals so ohne weiteres hätte ansprechen dürfen. Die Berichte in den vier Evangelien zeichnen jedoch meines Erachtens ein ganz anderes Bild. Die 12 Männer, die mit ihm unterwegs waren, waren nicht nur seine Jünger, sondern sie waren auch seine Freunde. Und ich bin mir fast sicher, dass sie später noch jahrelang davon geschwärmt haben, wie sie die Zeit ihres Lebens miteinander verbracht haben. Sie werden sich an tiefgehende Gespräche erinnert haben, aber sicher auch an Situationen, in denen sie alle miteinander herzhaft gelacht haben. Die erste Geschichte aus Lukas 18 schildert einen Vorfall, von dem ich mir vorstelle, dass Jesus damit seinen Jüngern zumindest ein Lächeln entlockte. Vers 1 berichtet, er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten. Das ist zunächst einmal ein ernstes Thema, vor allem auch deshalb, weil er seinen Jüngern zuvor erzählt hatte, was auf die Menschen zukommen wird, wenn er eines Tages zum zweiten Mal auf die Erde kommt. Nachlesen kann man das in Kapitel 17. Die Zeit vor seiner Wiederkunft hat er verglichen mit der Zeit vor dem Hereinbrechen der großen Sintflut. Die Leute zur Zeit Noahs aßen und tranken und schmiedeten Heiratspläne, weil sie Noah keinen Glauben schenkten, der auf trockenem Land inzwischen seine Arche baute. Das heißt, die Menschen nahmen nicht wahr, dass das Verderben nur noch eine Handbreit von ihnen entfernt war. In einer ähnlichen Zeit leben wir auch heute. Viele Menschen leben arglos in den Tag hinein und sind nur darauf aus, ihr Leben zu genießen. Aus diesem Grund spricht Jesus nun in Lukas 18 darüber, wie man in einer Zeit des Unglaubens bestehen kann. Alle Zeit beten und nicht nachlassen, lautet seine Botschaft aus Vers 1. Wobei alle Zeit beten sicher nicht heißt, dass man rund um die Uhr auf den Knien liegt und betet, während das Leben an einem vorbeizieht. Gebet ist eine Lebenseinstellung. Und das ganze Leben, das hinter einem gesprochenen Gebet steckt, bekräftigt dieses Gebet, als ob jemand laut Amen sagen würde. Ab Vers 2 unseres Bibeltextes folgt nun das Gleichnis, das veranschaulichen soll, wie Christen allezeit beten sollen. Jesus erzählt, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Ich stelle mir diesen Richter als einen skrupellosen Mann vor, der stets seinen eigenen Vorteil im Blick hatte. Und weil er sich nicht vor Gott fürchtet, sind ihm auch die Menschen gleichgültig. Das eine hat oft direkt mit dem anderen zu tun. Die Probleme der Witwe interessieren ihn überhaupt nicht. Dabei soll sie möglicherweise aus ihrem kleinen Haus ausgewiesen werden. Eine Hypothekenforderung bereitet ihr Kummer und sie fühlt sich ungerecht behandelt. Der Richter hört sich ihr Anliegen kurz an und sagt dann, »Tut mir leid, dafür bin ich nicht zuständig. Ich würde Ihnen ja gern helfen, aber da kann ich nichts machen. Und damit auf Wiedersehen.« Doch als er am nächsten Tag ins Büro kommt, ist die Witwe schon wieder zur Stelle. »Ich habe den ganzen Morgen zu tun und deshalb keine Zeit für Sie«, sagt er im Vorübergehen. »Kein Problem«, antwortet die Witwe, »ich habe mir etwas zum Essen und zum Trinken und zum Lesen mitgebracht. Ich kann warten, solange es nötig ist.« Der Richter lässt sie bis zum Abend im Wartezimmer sitzen und verschwindet dann durch den Hinterausgang. »Die bin ich los«, denkt er sich. Doch von wegen. Als er am nächsten Morgen zur Arbeit kommt, sitzt sie schon wieder da. Ich lese weiter ab Vers 4. »Und er wollte lange nicht.« Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Dieser Mann hatte anscheinend Angst davor, dass ihm die Witwe ein Pfeilchen verpassen könnte. So lässt sich der letzte gelesene Halbsatz auch aus dem griechischen Originaltext übersetzen. Ob er allen Ernstes fürchtete, von der Frau geschlagen zu werden, da bin ich mir nicht sicher. Aber allein die Tatsache, dass sie immer wieder bei ihm auftauchte, machte ihn nervös. Schließlich hatte man ihn zum Richter ernannt, um den Menschen Recht zu schaffen. Und so entschloss sich der Richter letztlich doch dazu, der Frau mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Soweit das Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern erzählte. Ab Vers 6 folgen nun von ihm ein paar kurze Anmerkungen dazu. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen, in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Soweit die Verse 6 bis 8. Für mich stellt sich nun an dieser Stelle die Frage, welche Schlussfolgerung wir aus diesem Gleichnis ziehen sollen. Manche Christen sagen, dass wir Gott mit unseren Gebeten ständig in den Ohren liegen sollen, bis er unsere Bitten erhört. Salopp ausgedrückt, wir sollen ihn nerven, bis er endlich klein beigibt. Doch kann das wirklich die Grundaussage dieses Gleichnisses sein? Dann wäre Gott ja mit dem ungerechten Richter gleichzusetzen, und das kann ja wohl nicht sein. Nun, vielleicht erinnern Sie sich an die vorletzte Sendung. Da bin ich ein bisschen ausführlicher darauf eingegangen, dass Lukas als einziger Evangelist Gleichnisse wiedergibt, die nicht auf Vergleichen, sondern auf Gegensätzen beruhen. Im vorliegenden Fall könnte man das Gleichnis beispielsweise in dem Satz zusammenfassen: Gott gleicht gerade nicht einem ungerechten Richter, den man erst lange auf die Nerven gehen muss, bis er einem zuhört. Daraus ergibt sich jedoch die unbequeme Frage, warum tun wir als Christen dann oft so, als ob Gott am liebsten seine Ruhe hätte? Warum tun wir so, als ob er uns häufig abweisen würde, selbst wenn wir ihn eindringlich um Hilfe bitten? Das Gegenteil ist doch der Fall. Gott ist wie ein Vater, der sich darüber freut, wenn wir uns vertrauensvoll an ihn wenden. Und wenn es gut für uns ist, wenn es seinem Willen entspricht, wird er unsere Bitten auch erhören und in Erfüllung gehen lassen. Und nun folgt ein weiteres Gleichnis, das vom Beten handelt. Ich lese weiter ab Vers 9. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Ich habe den Eindruck, dass Jesus in diesem Gleichnis abermals eine skurrile Situation beschreibt. So wie in dem Gleichnis vorhin ein gar nicht so gerechter Richter auf eine schlagkräftige Dame traf, so lässt er nun einen Berufstheologen auf einen Berufssünder treffen. In der Realität wird ein Pharisäer wohl kaum so überheblich gewesen sein wie in diesem Gleichnis. Und Zöllner waren nicht grundsätzlich darauf aus, ihre Mitmenschen zu betrügen. Aber in dem Gleichnis lässt Jesus sie als Gegensatzpaar aufeinandertreffen. Der Pharisäer war in den Tempel gegangen, um zu beten. Und während er das tat, legte ein Priester vermutlich im Auftrag des Pharisäers Weihrauch auf den Altar. In den Versen 11 und 12 wird nun berichtet, der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Diese Art zu beten wirkt wohl auf jeden ziemlich abstoßend. Aber wenn wir ehrlich sind, geraten wir nicht selbst manchmal auf solche Abwege? Wie oft habe ich selbst schon gebetet, danke Herr, dass ich dir durch meinen Dienst in dieser Gemeinde dienen darf. Doch im Innern meines Herzens gab es den Gedanken, mehr kann ich für Gott nun wirklich nicht tun. Eigentlich muss er mit mir zufrieden sein. Und wenn ich dann auch noch darüber nachdenke, wie viele Jahrzehnte ich dem Herrn treu ergeben bin, während sich andere immer wieder irgendwelche Eskapaden leisten, tja, dann bin ich nicht mehr weit entfernt von dem Gebet des Pharisäers. Danke, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. In Vers 11 heißt es, der Pharisäer stand für sich und betete. Wörtlich übersetzt müsste es eigentlich heißen, der Pharisäer stand und betete bei sich selbst. Diese zweite Version macht deutlich, was hier eigentlich passiert. Dieser Mann führt ein Selbstgespräch. Er klopft sich sozusagen selbst auf die Schulter und lobt seine edle Gesinnung und sein eigenes Verhalten. Der Zöllner dagegen, der ebenfalls in den Tempel gekommen war, schätzte sich selbst realistischer ein. Ob er wirklich ein Halunke war, das geht aus dem Gleichnis nicht hervor. Zöllner waren Leute, die für die römische Besatzungsmacht Steuern und Abgaben einzogen. Allein das machte sie schon mal ziemlich unbeliebt bei den Leuten. Außerdem wurde ihnen nachgesagt, dass sie häufig etwas in die eigene Tasche abzweigten. Auf den Zöllner hier im Gleichnis scheint das zutreffend gewesen zu sein, denn in Vers 13 wird über ihn berichtet: Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Auch wenn dieser Mann in Bezug auf Geld nicht immer ehrlich war, sich selbst gegenüber war er durch und durch ehrlich. Er wandte sich in seiner Verzweiflung an Gott und wurde von ihm erhört. Heute, so möchte ich behaupten, braucht im Grunde niemand mehr zu beten: Gott sei mir Sünder gnädig. Denn er ist gnädig. Weil Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Er hat die Strafe, die Gott eigentlich gegen uns verhängen müsste, längst auf sich genommen. Alles, was wir tun müssen, ist, dieses Geschenk auch anzunehmen. In Vers 14 unseres Bibeltextes wird wiedergegeben, wie Jesus das Verhalten des Zöllners im Vergleich zum Verhalten des Pharisäers bewertet. Dort heißt es: Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Der nächste Abschnitt in Lukas 18 berichtet davon, wie Leute mit kleinen Kindern zu Jesus kamen und ihn darum baten, sie zu berühren. Das heißt wahrscheinlich, sie zu segnen. Den Jüngern ging das schon zu weit. Sie hatten den Eindruck, Jesus müsste sich dadurch gestört fühlen. Hören Sie dazu die Verse 15 bis 17. Sie brachten auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühren sollte. Als das aber die Jünger sahen, fuhren sie an. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Was die Kinder von den Erwachsenen in dieser Situation unterschied, war die Tatsache, dass die Erwachsenen selbst entscheiden konnten, ob sie etwas mit Jesus zu tun haben wollten oder nicht. Die Kinder dagegen wurden auf dem Arm zu Jesus hingetragen. Dieses äußerliche zu Jesus hintragen entspricht dem zu Jesus hinführen im geistlichen Sinn. Kinder orientieren sich ganz stark an dem, was ihre Eltern ihnen vorleben. Erst später werden auch andere Menschen als Bezugspersonen wichtig. Jesus spricht davon, Vers 17, das Reich Gottes anzunehmen wie ein Kind. Diese Formulierung enthält verschiedene Aspekte. Ein wichtiger Punkt jedoch scheint mir zu sein, dass Erwachsene es den Kindern tatsächlich ermöglichen können, mit Jesus in Kontakt zu kommen. Damals geschah das ganz praktisch, indem Eltern ihre Kinder zu Jesus hinbrachten. Heute geschieht es, indem Kinder von klein auf miterleben, wie Eltern und gegebenenfalls auch andere Angehörige ihren Glauben im Alltag leben. Wenn sie das auf glaubwürdige Art und Weise tun, bereiten sie damit ihren Kindern den Weg zum Glauben. Der nachfolgende Bericht über den reichen Jüngling, so wird der junge Mann ein wenig altmodisch in der Lutherbibel bezeichnet, ist auch im Matthäus- und im Markus-Evangelium zu finden. Nur das Matthäus-Evangelium erwähnt überhaupt, dass es sich um einen jungen Mann handelt. Im Lukas-Evangelium ist dagegen von einem Oberen die Rede, also offenbar von einem religiösen Führer. Die Verse 18 und 19. Und es fragte ihn ein Oberer und sprach, »Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe?« Jesus aber sprach zu ihm, »Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein.« Jesus greift hier die Formulierung des jungen Mannes auf, um ihn dazu zu bringen, selbst zu erkennen, wer Jesus ist. »Niemand ist gut als Gott allein.« Diese Aussage ist vollkommen richtig, und sie trifft eben auch auf Jesus zu, den guten Meister. Weiter ab Vers 20. Jesus sagte zu dem jungen Mann, »Du kennst die Gebote. Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.« Er aber sprach, »Das habe ich alles gehalten von Jugend auf.« Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, »Es fehlt dir noch eines. Verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach.« Jesus hat den jungen Mann an den zweiten Teil der 10 Gebote erinnert, indem er die betreffenden 5 Gebote in Kurzform aufgezählt hat. Sie alle betreffen das Verhältnis von Mensch zu Mensch, und der junge Mann behauptet, sie durch ein frommes Leben beachtet zu haben. Soweit, so gut. Doch dann spricht Jesus ihn darauf an, dass ihm offenbar ein Schatz im Himmel fehlt. Anders ausgedrückt, seine mitmenschlichen Beziehungen hier auf der Erde sind in Ordnung, aber ihm fehlt, was ihn mit dem Himmel verbindet. Ihm fehlt eine feste Beziehung zu Gott, und sein Reichtum spielt dabei eine entscheidende Rolle. Weiter ab Vers 23. Als er das aber hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, »Wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes! Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme.« Da sprachen die, die das hörten, »Wer kann dann selig werden?« Er aber sprach, »Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.« Da sprach Petrus, »Siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt.« Er aber sprach zu ihnen, »Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben.« Im Markus-Evangelium ist ein Zitat zu finden, das man im Lukas-Evangelium leider vergeblich sucht. Da heißt es über Jesus und den jungen Mann, der es ablehnt, Jesus nachzufolgen: Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Warum aber wollte er ihm nicht nachfolgen? Vielleicht, weil sich Jesus bereits auf dem Weg nach Jerusalem befand, um dort am Kreuz zu sterben. Vielleicht hatte der junge Mann davon erfahren, und diese Perspektive jagte ihm Angst ein. Und was seinen Reichtum betrifft, so will ich ausdrücklich betonen, dass der Verkauf des eigenen Besitzes und das Verschenken des Erlöses an die Armen nicht automatisch dazu führt, dass jemand stattdessen einen Schatz im Himmel hat. Wir müssen uns also davor hüten, die offenen Fragen, die sich im Zusammenhang mit diesem Bericht auftun, allzu schnell zu beantworten. Das gilt vor allem in Bezug auf die Nachfolge. Jesus damals nach Jerusalem zu folgen, wo er gefangen genommen, gequält und hingerichtet wurde, das war sicher etwas anderes, als heute Jesus im Glauben nachzufolgen. In den Versen 31 bis 34 weist Jesus seine Jünger ausdrücklich darauf hin, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis seine Stunde gekommen ist. Es wird berichtet: Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von den Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Wir erreichen den letzten Abschnitt von Kapitel 18. Er handelt von der Heilung eines Blinden bei Jericho. Vergleicht man den Bericht mit denen in Matthäus 20 und Markus 10, dann stellt man fest, dass Matthäus 2 Blinde erwähnt, während Markus und Lukas jeweils nur von einem Blinden sprechen. Wie lassen sich diese Widersprüche erklären? Nun, wenn man sich die drei Bibeltexte ein bisschen näher anschaut, dann entdeckt man schnell, dass Matthäus und Markus jeweils von einer Heilung berichten, die stattfand, als Jesus Jericho verließ. Die Heilung, die im Lukas-Evangelium geschildert wird, geschah dagegen, bevor Jesus nach Jericho kam. Das kann man aus Vers 35 und noch eindeutiger aus Vers 1 des nächsten Kapitels entnehmen. Denn dort heißt es: Und er ging nach Jericho hinein. Aus all dem Gesagten kann man eigentlich nur schlussfolgern, dass die drei Evangelien über verschiedene Ereignisse berichten. Hören Sie nun aus Lukas 18 die Verse 35 bis 43. Es begab sich aber, als Jesus in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Als er geheilt war, folgte der Mann Jesus nach und war sicher glücklich, wieder sehen zu können. Doch was wird er nur wenige Tage später zu sehen bekommen? Nun, Jericho ist nicht mehr weit von Jerusalem entfernt. Dort bekommen seine Augen möglicherweise Schreckliches zu sehen, nämlich wie Jesus zum Tode verurteilt, gequält und gekreuzigt wird. Über den Sinn des Ganzen schreibt Paulus später im ersten Kapitel des Kolosserbriefes: Es hat Gott wohlgefallen, dass er durch seinen Sohn Jesus alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. In der nächsten Sendung aus der Reihe durch die Bibel steht das 19. Kapitel des Lukas-Evangeliums im Mittelpunkt. Und wieder einmal stoßen wir dort auf einen Bericht, der nur von Lukas überliefert worden ist, also in keinem der anderen Evangelien vorkommt. Es geht um den Oberzöllner Zachäus, der wegen seiner geringen Körpergröße auf einen Baum kletterte und der, was ihm vermutlich ziemlich peinlich gewesen sein dürfte, von Jesus entdeckt und angesprochen wurde. Und damit auf Wiederhören bis zum nächsten Mal in der Sendereihe durch die Bibel.